Dass heute Pfingsten ist, das ist ja kein Geheimnis. Zunächst steht es in den Kalendern und wer keinen Kalender hat, der wird an der Supermarktkasse auf freundliche Weise ja so schöne Pfingsten gewünscht. Man bekommt das so gewünscht. Viele Arbeitnehmer freuen sich natürlich auch, weil Montag frei ist und deswegen ist den Pfingsten auch bewusst. Und die Schulkinder, die freuen sich natürlich umso mehr, weil Pfingstferien begonnen haben und die 2 Wochen lang nicht zur Schule müssen. Merkt man auch, hier sind auch einige im Urlaub. Die Reihen sind ein bisschen leerer als sonst. Pfingsten, also kann man sagen, das ist bekannt. Bekannt so wie Weihnachten, Karfreitag, Ostern, halt diese christlichen großen Feste. Hört man sich aber um, so kennt man zwar die Feste, aber die Bedeutung gar nicht mehr. In der Frankfurter Allgemeinen stand, dass jedes dritte Kind glaubt, dass wir Weihnachten oder an Weihnachten den Todestag des Weihnachtsmanns feiern oder gedenken. Im Radio hörte ich einst eine Umfrage in der Hamburger Umstadt, ob sie wüssten, was Karfreitag sei. Viele wussten es erst gar nicht und andere haben versucht, das irgendwie herzuleiten. Da wurde dann aus der ersten Silbe Car das englische Wort Car für Auto. Und dann war natürlich die logische Folge, das ist der internationale Tag des Autos. Und an Ostern wird das Schokoladenhasenfest gefeiert. Und das ist natürlich auch eine Erfindung der Schokoladenindustrie, so wie Muttertag in Deutschland von der Blumenindustrie eingeführt worden ist. Was ist Pfingsten? Die Deutschen haben keine Ahnung. Vor ein paar Jahren, so ich glaube 2007, da hat die Welt einen Artikel veröffentlicht. Da stand, dass ca. 70% der Deutschen nicht wissen, was Pfingsten ist. Dass es noch was mit der Kirche zu tun hat, das wussten die meisten. Aber was kam heraus? Da ist vielleicht ein berühmter Papst geboren worden. Es hat irgendwas mit Jesus zu tun. Vielleicht feiert man seine Auferstehung. Die Engel haben den Menschen ihre Sprache gegeben. Das sind einerseits lustige Antworten auf diese Fragen. Warum feiert man Weihnachten, Karfreitag, Ostern oder Pfingsten? Andererseits ist es doch sehr erschreckend, dass die Bedeutung dieser Feste verloren gehen oder verschoben werden. Warum Pfingsten? An was gedenken wir bei Pfingsten? Ich bin mir bewusst, dass wir hier oder dass ich mich hier unter den 30% der Deutschen befinde, die wissen, was Pfingsten ist. Aber solche Feiertage gibt es ja nicht umsonst. Wir feiern das regelmäßig, um an etwas Bestimmtes erinnert zu werden und uns an was Bestimmtes bewusst zu machen. An Pfingsten hat Gott seinen Geist ausgegossen. Das kann man alles in der Bibel nachlesen, genau in der Apostelgeschichte, hatten wir vorhin auch schon gehört. Und genau an diesem Tag, heute, denken wir nach, was in der Bibel vom Heiligen Geist gesagt wird. Paulus, ein jüdischer Mann, der ja ein Nachfolger Christi wurde, schrieb einst einen Brief an die Gemeinde in Rom. Und im Kapitel 8 geht es um den Geist Gottes. Ich lese mal auszugsweise die Verse 1, 2 und 10 vor, aus der neuen Genfer Übersetzung. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde den Tod verfallen ist. Wenn man so aus diesem Brief zitiert, ist das Vorgelesene nicht immer gleich eindeutig verständlich, weil man den ganzen Kontext nicht vor Augen hat. Daher mache ich mal einen ganz kurzen Abriss. Im Kapitel 7 führt Paulus aus, dass der Mensch der Macht der Sünde ausgeliefert ist. Es ist die Macht, die den Menschen veranlasst, seine Lebensbestimmung zu verfehlen. Wie macht Paulus das deutlich? Er beschreibt, was Gottes Wille entspricht. Es ist das sogenannte Gesetz, die Tora, die 5 Bücher Mose. Dort steht, was Gott will und was er nicht will. Bisschen weiter hinten im Brief schreibt Paulus, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Folgerung ist, dass die Lebensbestimmung des Menschen die Liebe ist. Aber der Mensch kann aufgrund der Sünde nicht seiner Lebensbestimmung folgen. Er kann also nicht in der Weise, wie Gott es will, lieben. Eine Folge dessen ist, so beschreibt es uns die Bibel, der ewige Tod, was auch als Verdammnis bezeichnet wird, eine ewige Trennung von Gott. Und das ist erstmal ganz schön harter Tobak, wenn man sich das so anschaut. Wenn nun alle Menschen ihre Lebensbestimmung nicht folgen können, dann werden auch alle Menschen ewig von Gott getrennt sein. Darum stellt Paulus nun die Frage in Römer 8, Vers 1, müssen wir denn nun damit rechnen, verurteilt zu werden? Anders ausgedrückt, müssen wir damit rechnen, dass wir weiterhin getrennt bleiben von Gott? Darauf folgt seine Antwort, nein. Für die, die mit Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Der Vers 2 begründet die Antwort, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wenn hier vom Gesetz des Todes und vom Gesetz der Sünde gesprochen wird, soll das Missverständnis jetzt nicht aufkommen, dass hier auch von der Tora oder dieses mosaische Gesetz gesprochen wird. Paulus meint hier mit Gesetz der Sünde eine Gesetzmäßigkeit, die unser Leben bestimmt. Was ist diese Gesetzmäßigkeit? Wir Christen verwenden auch heute noch die Verwendung nach dem Fleisch leben. Eine Wendung, die die meisten Nichtchristen gar nicht mehr verstehen. Die erste und wahrscheinlich auch die einzige Idee, die denen wahrscheinlich kommt, ist wohl diese Fleischeslust, also die Wollust, die Lust auf Sex nach dem Fleischleben, ist aber nicht nur sexuell gemeint. Es ist nämlich alles, alles, was den Menschen an die Welt statt an Gott bindet. Charakteristisch dafür ist, dass es sich um etwas handelt, an dem das Herz des Menschen hängt und nicht an Christus. Das sieht bei unterschiedlichen Menschen verschieden aus. Es kann von Leidenschaft, Lust, Hochmut oder Ehrgeiz beherrscht sein. Wie sieht sowas aus? Ich skizziere mal ein ganz grobes Bild, wie das Leben zum Beispiel eines Mannes aussehen könnte, der nach dem Fleisch lebt. Also ein Mann. Ich lasse ihn mal ganz bewusst namenlos. Er ist eher kirchenfern, hat eigentlich damit auch gar nichts mehr am Hut, auch keine Kontakte. Er hat eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht und nach seiner Ausbildung, da fing ein unaufhörlicher Aufstieg, ein Karriereaufstieg bei ihnen an. Allerdings war er nie zimperlich. Immer bedacht darauf, dass er beruflich weiterkommt, hat er auch Mittel gebraucht, die nicht gut waren. Er hat Gerüchte über andere verstreut, Hinweise an den Chef gegeben über Versäumnisse der Kollegen. Seine eigenen Fehler konnte er immer gut vertuschen oder anderen zuschieben. Seine Devise war immer, Jeder ist sich selbst der Nächste. Heute nach Jahren des Einsatzes mit diesen fiesen Mitteln und des Ellbogengebrauchens ist er für sein Alter ganz schön weit in der Firmenhierarchie angelangt. Als Abteilungsleiter hat er rund 50 Leute unter sich, darunter auch einige, die er immer im Auge behalten muss, weil sie gerne auf seinem Platz sitzen würden. Aber er hat ja gelernt, wie man mit solchen Menschen umgeht. Und deswegen hat er auch gar keine Skrupel mehr. Ja, so kann man sich jemanden vorstellen, der sein Herz nicht an Gott hängt, sondern an Erfolg, Geld, Macht oder anderen Dingen. Und ich gestehe mal, dieses Beispiel, das habe ich vom anderen Prediger geklaut. Und ich kann dieses Beispiel gut nachvollziehen. Und ich kann auch sagen, dass ich das bejahen kann. So könnte ein Leben nach dem Fleisch aussehen. Aber für mich ist dieses Beispiel ziemlich lebensfern. Mein Beruf ist hier in der Gemeinde. Und deswegen wähle ich mal ein Beispiel aus meiner Lebenserfahrung. Eine Situation. Ich gehe den Schritt, wo wir zusammenkommen, also hier in der Gemeinde. Paulus zum Beispiel zählt auch einige Sachen auf im Galaterbrief, die in der Gemeinde vorkommen, die eigentlich nicht vorkommen sollten. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Spaltung, Neid, Hochmut. Und das sind nur einige dieser Dinge. Und das jetzt, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, werde ich mal ein weiteres Beispiel geben. Und der Gendergerechtigkeit wegen werde ich dieses mit einer namenlosen Frau anstatt eines Mannes machen. Ihr dürft ruhig schmunzeln. Eine Frau. Sie ist sehr kirchennah. Sie geht regelmäßig in den Gottesdienst und arbeitet auch aktiv mit. So weit, so gut. Noch nichts Auffälliges, ne? Im Gottesdienst betet sie gerne laut. Nicht, weil es ihr auf dem Herzen liegt, sondern weil sie gerne von allen gehört und gesehen werden mag. Gestalten konnte sie schon immer gut. Eines Tages wurde sie deswegen vom Deko-Team angesprochen, ob sie gerne mitarbeiten würde, weil sie doch so gut dekorieren könne. Sie hätte ja so ein gutes Auge für Farbkombinationen und überhaupt weiß sie, wie man einen Raum eine gute Atmosphäre verleiht. Das Lob tat ihr gut und sie machte mit, um mehr von diesem Lob zu bekommen. Die Frau ist zu ihrer eigenen Unzufriedenheit alleinstehend. Und immer, wenn sie jemanden sagen hört, dass ja dieses Ehepaar so vorbildlich miteinander umgeht, dann pocht bei ihr diese Eifersucht. Sie streut daher Gerüchte, dass es ja zu Hause ganz anders aussehe als hier in der Gemeinde. Der Mann schlage seine Frau. Oder sie hätte gehört, dass das Paar sich ständig streiten würde und kurz vor der Scheidung stehe. Ich will noch mal hervorheben, dass diese Person ausgedacht ist. Ich habe niemanden hier aus der Gemeinde bewusst vor Augen, vor allem nicht aus dem Deko-Team oder so. Ich denke, es wird aber deutlich, dass die Art und Weise, wie man an die Dinge herangeht, entscheidend ist. Aus welchen Gründen macht man das eigentlich? Gelobt zu werden ist für sich alleine ja nichts Schlimmes. Aber wenn ich es alleine des Lobes wegen tue, dann ist das wohl der falsche Grund. Das war nun das Gesetz der Sünde. Das, was die Bibel als nach dem Fleisch trachten oder leben bezeichnet. Und es wird im Römerbrief immer wieder deutlich, dass das Gesetz der Sünde, das Verfehlen der Lebensbestimmung und damit zur Folge dieser ewige Tod ist, die ewige Trennung von Gott. Und demgegenüber steht nun das Gesetz des Geistes. Auch hier ist nicht die Tora oder das mosaische Gesetz gemeint, sondern wieder diese Gesetzmäßigkeit, die unser Leben bestimmt. In diesem Fall ist es nicht die Sünde, sondern der Heilige Geist. Und da sind wir natürlich wieder bei Pfingsten. Wir denken darüber nach, was die Bibel über diesen Heiligen Geist sagt. Der Heilige Geist wird von Paulus so beschrieben, dass er lebendig macht und vom Gesetz der Sünde, die den Tod bringt, befreit. Es stehen sich also zwei Dinge gegenüber. Sünde und der Geist und die Folgen Tod oder Leben. Was passiert da? Wie macht der Geist, dass wir leben können? Der Heilige Geist, den Heiligen Geist kann man nicht trennen von dem Heilsgeschehen, welches in Jesus Christus geschah. Das ist wichtig. Das ist das, was wir Christen an Karfreitag und Ostern feiern. Wir gedenken seinen stellvertretenden Tod, aber auch seinen Sieg über den Tod, weil er auferstanden wurde. Und der Heilige Geist nimmt uns nun mit hinein in dieses Heilsgeschehen. Das ist ein bisschen tricky, wie das passiert, und ich hoffe, ich kann das auch ein bisschen verständlich machen. Zunächst einmal lässt uns der Geist erkennen, es ist so eine Art Erleuchtung, die in uns zustande kommt. Der Mensch erhält sozusagen eine Erkenntnis und eine Gewissheit, dass er etwas erkannt hat. Und das ist der Beginn des Glaubens. Das macht der Geist. Und von dieser Erkenntnis her bekommen die biblischen Aussagen, dass wir Menschen mit Christus gestorben sind und mit ihm wieder auferstanden sind, einen ganz realen Sinn. Wir werden durch den Geist Gottes hineingezogen in dieses Geschehen. Wir werden mitgestorben und mit auferstehen. Das ist das auch, was die Bibel als in Christus bezeichnet. Das ist der Heilsbeginn bis zu seiner Vollendung im ewigen Leben. Die Folge ist, dass wir leben. Und das meint im christlichen Sinn ewiges Leben. Ein erfülltes Leben, das nicht durch die Macht dieser Sünde und des Todes gebrochen werden kann. Leben heißt, seiner Lebensbestimmung wieder folgen zu können. Und da sind wir wieder da, was ich vorhin gesagt habe. Der Mensch ist wegen der Macht der Sünde nicht fähig, seiner Lebensbestimmung zu folgen. Was habe ich gesagt, was die Lebensbestimmung ist? Lauter? Liebe. Gut, ihr habt aufgepasst, das ist schön. Ob ein Mensch am Heiligen Geist teilhat, entscheidet sich dem christlichen Verständnis zufolge daran, ob dieser Geist ein Geist der Liebe ist und den Menschen zur Liebe befreit und befähigt. Die Liebe, so schreibt Paulus an anderer Stelle, ist die erste Frucht des Geistes. Im Umkehrschluss heißt das, dass jeder Geist oder jede Macht, die zum Hass oder zur Gleichgültigkeit andere Menschen gegenüber bewegt, nicht der Heilige Geist ist, sondern es ist eine andere Macht, ein anderer Geist, die sich Gott entgegenstellt. Und da müssen wir uns auch vor Augen führen, dass sowas auch in der Gemeinde vorkommt. Und der Heilige Geist, der deckt sowas auf. Und wenn er sowas aufdeckt, dann gibt er uns auch die Kraft, in Liebe darauf zu reagieren. Und dann macht sich Veränderung breit. Liebe Gemeinde, wir feiern Pfingsten nicht, weil ein Papst geboren ist oder weil die Engel uns diese Sprache gegeben haben. Wir feiern Pfingsten, weil Gott seinen Geist ausgegossen hat. Er schenkt uns Erkenntnis, gibt uns den Glauben und zieht uns in das Heilsgestehen hinein, welches Christus tat. Für uns Christen ist das etwas Erfreuliches, weil wir durch den Heiligen Geist leben werden. Und Leben heißt im Grunde genommen lieben. Pfingsten, ein Fest des Lebens und der Liebe. Oder nochmal ein bisschen anders gesagt, ein bisschen direkter an euch. An Pfingsten wirst du erinnert, dass du leben wirst und dass du lieben wirst.